Carsten?
Ja, Marc?
Kannst du mal bitte vorne in der Tanke an? Ich habe unfassbaren Brand.
Wir haben nur erst vor einer halben Stunde gehalten.
Da hast du wohl alleine gehalten. Da saß ich noch gar nicht mit dem Auto. Ich möchte, dass du bitte anfährst. Wir sind jetzt 3 Stunden im Auto. Ja, und ich möchte gerne was zu trinken haben.
Hast du deine schöne Flasche nicht dabei, die blinkt und dir sagt, was du trinken sollst?
Ja, das ist jeder. Das ist immer, machst du dich lustig über mich. Ja, die habe ich natürlich nicht dabei.
Okay. Ja, ich tue dir
gefallen. Ja, dann halt doch bitte an.
Ich fahre
an. Ja, wir sind gleich dran vorbeigefahren.
Wir haben Termin, du beeilst
dich. Ja, ich hole mir ein Wasser.
Jetzt lass mich doch mal, du beeilst dich bitte ein bisschen, okay? Du holst dir jetzt ein Wasser.
Ja.
Jetzt geh raus und bring weiter was zu essen mit,
bitte. Ja, was denn?
Ja, irgendwas Leckeres.
Was ist denn lecker?
Ein Schokoriegel zum Beispiel. Na
ja,
mein
dann
Gott.
Kannst du es nicht mehr.
Jetzt geh rein.
Das doch, wenn ich wieder
Marc,
was bringe,
ist
so definitiv wieder falsch, was ich mitbringe.
Quatsch, nicht so viel. Geh doch einfach rein.
Ja, ich bin weg. Bis gleich. Alter, ich muss hier raus, die Luft.
Mann, der macht mich auch wirklich echt. Nichts kann man mit dem besprechen. Immer ist gleich Krawall. Gut. Wo bleibt denn der jetzt, ey? Mann, wo bleibt denn der jetzt? Der soll doch nur ein Wasser kaufen und einen Schokoriegel oder was auch immer. Okay, ich geh jetzt gucken. Marc, was ist los?
Ja, ich kann mich nicht entscheiden.
Wo kannst du
Guck
dich nicht entscheiden?
Ja, das ist sicher nicht nur ein Wasser. Hier sind
Marc,
ja
du sollst
dir
ein Wasser
viele.
Kaufen, du hast Durst.
Ja, und dann da, hier, guck mal, da vorne, da ist eins mit Geschmack. Da ist in der Regel Zucker drin, will ich nicht. So, jetzt nehme ich mir einfach das günstigste Wasser und dann ist halt gut.
Na, das würde ich jetzt nicht nehmen.
Ach so, das soll ich jetzt wieder
nee, das
nicht,
ich
nehmen.
Nicht nehmen.
Da reden wir uns erstmal schön auf, dass ich nicht schnell genug bin. Dann sage ich dir, das ist zu viel Wasser. Da sagst du, aber das nicht. Ja, Mr. Klugscheißer, haben wir denn auch eine gute Empfehlung für mich?
Du brauchst echt was zu trinken, ne?
Ja, ich, ja.
Pass auf, das nimmst du am besten nicht. Ich kann dir auch nachher erklären, warum. Lass mich mal kurz schauen. Da siehst du da, das Wasser da vorne. Da kann ich mich erinnern an einen Test, der Ökotest.
Ach, ja, Ökotest. Ach, ja, gut, okay.
Also, was hast du jetzt wieder?
Ja, Ökotest zertifiziert. Das kann man trinken.
Schau dir mal die Flasche an. Das ist kein Biowasser. Ich weiß, dass du dich immer lustig machst über mich. Das ist kein Biowasser, ist von Ökotest getestet. Gut getestet. Kann ich mich gut daran erinnern. Das würde ich dir empfehlen. Ja,
der Getränkepapst Reisner empfiehlt
das Getränkepapst zu tun. Ganz ehrlich, pass auf, mir reicht das schon wieder. Pass auf, wir machen Folgendes.
Ja,
ich kenne jemanden
Wasser
von der.
Können wir damit den Streit beenden, wenn ich das Wasser nehme?
Ich glaube, dass wir uns nie. Dass du bei dir gibt es nie ein Ende beim Streit. Ich kenne jemanden beim Ökotest, der erklärt dir mal,
und
wie dir das
Schokoriegel.
Test. Kann ich jetzt mal ausreden vielleicht? Ich kenne jemanden bei Ökotest. Den rufe ich mal an, der erklärt dir mal, was die und wie sie es machen beim Ökotest. Das ist nicht nur Öko, Öko, Öko und wir sitzen da und häkeln uns irgendwelche Pullover. Das ist ein Ökotest, gibt Orientierung, nicht nur im Bereich Ökoprodukte, ja, sondern...
Kannst du mir das mal in der Autofahrt... Ich denke, wir müssen los hier, ja, jetzt laberst du hier irgendwas von Ökotest.
Komm, Marc, hier hast du Geld, ich zahle dir die Flasche, ich sehe schon wieder...
Pass auf, Angebot. Teuer. Wir machen.
Geh jetzt einkaufen,
Podcast,
ich geh raus, warte draußen. Die hab ich doch gerade gesagt, ich leite den ein.
Ja, aber ich
dann was ist denn los mit dir jetzt?
Ab Minute 3. Tut mir
jetzt
leid.
Dann, kauf dann was.
Ja, ja. Und den Schokoriegel.
Den.
Ja, ja, wir treffen uns im
schaffst
Auto.
Du das mit dem, schaffst,
krieg ich doch bis dahin wieder einfach ab.
Schaffst du das mit dem Schokoriegel, Marc?
Ja, das krieg ich schon noch hin.
Oder muss ich gleich in der Heimat schon wieder reinkommen und sehe ich dich da wieder ganz. Okay.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So, Carsten.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, Carsten.
Guten Tag, Marc.
Du wolltest mir heute was beibringen.
Ja. Das stimmt, Marc.
Aber, Moment.
Erstmal sage ich einen wunderschönen guten Tag an alle.
Du hast es mir geklaut.
Die uns gerade hören.
Ich soll dich
die
doch
uns heute
erinnern.
Hören, morgen hören oder übermorgen
ja,
hören.
Genau. Ja, genau.
Draußen scheint die Sonne, Marc. Die Sonne scheint.
Die Sonne scheint, aber es ist kalt.
Der Winter steht fast hinter uns. Denn wir warten auf den Frühling. Wir freuen uns auf den Frühling.
Wir freuen uns, Marc, auf den Frühling.
Und ich freue mich vor allen Dingen, Marc, dass du mir gegenüber sitzt. Marc-Oliver Bender sitzt mir wie immer gegenüber. Marc, du siehst gut aus heute.
Ja, danke. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Wir haben einen besonderen Gast heute.
Das stimmt. Hast du denn schon was für dich getan heute, Marc?
Ich habe bei der Wahl des Wassers bin ich deiner Empfehlung, nein, der Empfehlung von Ökotest gefunden.
Ja, das ist krass, dass man sich mit dir so streiten kann, nur zum Thema Wasser.
Du kannst mich, das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil du dich mit mir über alles streiten kannst.
Das stimmt. Ja. Aber jetzt wollen wir uns nicht streiten, sondern wir wollen dich ein bisschen aufschlauen, Marc.
Ja.
Das machen wir aber nicht alleine, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast heute da, der mir dabei behilflich sein wird, Marc, dich ein bisschen aufzuschlauen. Unser Gast sitzt im Vorstand der Ökotest AG. Eine 100% Tochter dieser AG ist die Ökotest Verlag GmbH und Co. KG. Und diese wiederum führt unabhängige Tests durch, Marc, unabhängige Tests mit dem Schwerpunkt Verbraucherschutz und Ökologie.
Da werden wir noch ein bisschen bohren dann.
Da werden wir ein bisschen bohren. Herzlich willkommen, lieber Dr. Serge Schäfers.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, wir freuen uns auch. Legst du sehr viel Wert auf den Doktor?
Nee, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wer kann besser uns zu diesem Thema mitnehmen, zum Thema Ökotest, zum Thema Testverfahren, zum Thema Glaubwürdigkeit und Orientierung, was für Marc offensichtlich ein Thema gewesen ist, als wir am Wasserregal standen. All das werden wir mit dir besprechen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen heute. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel, über das wir reden können. Serge, vielleicht vorab, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du? Du kommst eher aus dem Tageszeitungsbereich, habe ich jetzt auch mitbekommen. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was so deine Funktion auch bei der Ökotest ist.
Genau, ich bin Vorstand der Ökotest AG. Du hast es gerade schon gesagt, die Ökotest AG ist verbunden mit dem Verlag, aber unabhängig davon. Also der Verlag ist vor allem unabhängig, damit er auch neutral agieren kann. Als Vorstand der AG bin ich sozusagen der kaufmännische Kopf. Ich bin nicht der Chefredakteur und wir wirken also mit einer eigenen Chefredaktion zusammen. Habe 25 Jahre Tageszeitung gemacht und das passt eigentlich ganz gut zusammen und freue mich auch mal, so ein Projekt wie Ökotest begleiten zu dürfen.
Cool. Projekt ist ja mutig, weil ich sagen würde, Ökotest wird, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 40 Jahre alt in diesem Jahr. Also Respekt, ja. Jetzt bist du nicht von der ersten Minute dabei, aber trotzdem kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so ein bisschen skizzieren, wie ist das Magazin eigentlich entstanden? Was war die Motivation und was sind so die aktuell zentralen Themen der ersten Ausgabe gewesen?
Also ich glaube, die Grundidee von Ökotest, und das ist sie heute noch, ist der Verbraucherschutz auf verschiedenen Ebenen. Und man hat halt schon erkannt, dass man ein bisschen die Augen und Ohren offen halten muss, ne? Und das ist überhaupt generell eine Funktion, die wir als Medien haben, die Augen und Ohren offen zu halten. Geht ja auch so manches ein bisschen verloren und manches passiert auch verdeckt. Also insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion. Und bei Ökotest ging es schwerpunktmäßig darum, den Verbraucher auch zu schützen, ihn aufmerksam zu machen auf Problemstellungen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wir machen das ja tatsächlich jetzt 40 Jahre lang, dieses Jahr im Jubiläumsjahr, und finden immer wieder Anhaltspunkte dafür, dass man die Welt noch ein bisschen besser machen kann.
Also grundsätzlich ist es gut. Carsten, darf ich kurz mal einhaken? Ich habe ja noch einen riesen Dorn in der Ferse, ne? Von Automotor und Sport ist ja kein Verbrauchermagazin. Jetzt sind wir auf der Ebene Verbrauchermagazin.
Absolut. Ja. Das sind wir voll drin. Ich habe keine Einwände. Es ist ja gut, dass du das so sagst und dass du da auch ein bisschen mitlernst.
Vielleicht, das könnten wir ja auch noch mal ein bisschen rausmeißeln, was unterscheidet eigentlich ein klassisches Testmagazin von einem Verbrauchermagazin. Ja, ich glaube, da gibt es ja wesentlich strenge Richtlinien und so weiter und so fort. Also es wird ein spannendes Thema, wenn wir da nochmal einsteigen. Also nur mal kurz eingehakt. Entschuldigung.
Du, Marc, ich bin ja immer sehr zufrieden, wenn du mal einhackst und da ein bisschen.
Du guckst so böse.
Nee, ich guck gar nicht böse, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr konzentriert. Aber wenn man dann bei jemandem aus dem Vorstand hier ist, dann
was ja, das stimmt.
Ist. Jetzt habt ihr das Magazin, aber das ist ja nicht das Einzige, was ihr rund um die Marke Ökotest habt. Vielleicht gibt es uns da nochmal einen ganz kurzen Einblick. Was gehört alles mit dazu zu der gesamten Marke Ökotest?
Ja, also inzwischen ist es so, dass das, was wir an Inhalten produzieren, tatsächlich ganz vielfältig verbreitet wird. Ne? Wir verkaufen das Ökotest-Magazin, das wird gedruckt, das kannst du auch digital kaufen. Es ist so, dass man einzelne Tests auch erwerben kann. Also wenn jemand sagt, naja, ich möchte nur wissen, wie der Test X oder Y ausgegangen ist, dann kauft er den. Und wir sind im Newsletter-Bereich, in Social Media unterwegs. Also es ist ein ganz bunter Strauß, über den man uns erreichen kann und Informationen erhält.
Ja, also und dann sollte ja jedes Produkt auch ein USP haben, insbesondere wenn es sich auch im Wettbewerb zu anderen Magazinen befindet. Und wenn du dich jetzt mal so ein bisschen abgrenzen sollen würdest, also was ist das Besondere an Ökotest im Abgleich zu, keine Ahnung, einer Stiftung Warentest oder Vergleichbaren?
Also ich glaube, der ganz spannende Punkt ist tatsächlich, und der USP ist das, was wir inhaltlich machen. Also so einen Test zu machen, rauszufinden, wie ein Produkt beschaffen ist, zu gucken, ob da Pestizide drin sind, was mit den Stoffen los ist. Das ist sehr aufwendig. Dazu muss man richtig gute Leute haben. Die haben wir. Mhm. Jetzt ist die Stiftung Warentesten Anbieter, der auch sehr gute Leute hat. Also die Abgrenzung, da würde ich mich jetzt nicht erhaben fühlen. Also die Stiftung Warentest macht das auch top. Aber was wir da gemeinsam haben, ist in der Tat, dass der Test wissenschaftlich fundiert ist, dass man sich große Gedanken gemacht hat, dass da richtig was dahinter steckt und dass das nicht einfach nur so eine Gegenüberstellung von Fakten ist, sondern dass da wirklich Analytik dahinter hängt. Also wir haben da ein top junges Team und richtig kluge Leute, und bis so ein Test zustande gekommen ist, ist auch ein bisschen Geld geflossen. Also da steckt viel, viel Liebe drin, und das haben halt ganz wenige andere. Also wer einen richtig guten Test macht, der hat was, was unique ist, und was unique ist, das möchten die Menschen auch haben.
Absolut.
Wir kommen ja da auch noch nachher nochmal ein bisschen genauer drauf, wie so Testverfahren bei euch aussehen, ob ihr das selber macht, ob ihr das mit renommierten Instituten macht. Mich würde aber da nochmal ganz kurz interessieren, bevor wir auf diesen ganzen großen Themenblock kommen, weil das hatten Marc und ich im Vorfeld ja auch. Ich glaube, das ist auch draußen vielleicht tatsächlich noch so ein kleines Vorurteil. Wenn wir über die Ökotests reden, reden wir nicht darüber, dass ihr nur Bioprodukte testet. Das ist ja nicht der Anspruch, dass ihr nur im Bereich Bioprodukten testet.
Ja, im Grunde geht es um Verbraucherschutz für alle. Da kann alles dabei sein. Ist auch teilweise so, dass wir auch mal in anderen Produktbereichen unterwegs sind. Auch künftig gehe ich davon aus, du kannst ja unfassbar viele Dinge testen.
Ja.
Und es gibt unfassbar spannende Momente, an denen man eigentlich das Gefühl hat, Mensch, da und da würde ich schon mal gerne tiefer einsteigen. Das hätte ich schon mal ganz gerne getestet. Wir kriegen da auch echt viel Input von unseren Leserinnen und Lesern. Und da ist ein Riesenuniversum der Dinge, die man noch testen kann. Deswegen sehe ich das auch mit dem Konkurrenzverhältnis zu anderen Anbietern nicht so dramatisch, denn du kannst so viel machen. Ich glaube, da sind noch mindestens weitere 40 Jahre drin, und wir können viel, viel, viel noch testen.
Du sprichst es schon an, viele, viele, viele Produkte. Ich frage mich jetzt mal als jemand, der nicht so tief drin ist, wo bekommt ihr denn diese Produkte her? Lasst ihr euch die schicken dann vom Hersteller, oder geht ihr ganz normal einkaufen und kauft ihr dann auf eigene Rechnung erstmal die Produkte? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, naja,
dieser ganz einfache Ansatz.
Hart unterbrechen muss.
Ja, ich weiß, das kenne ich nicht anders.
Ja, so ist es nun mal. Du hast mir auch die super Überleitung, die Serge eigentlich geboten hat, zum Testverfahren mal wieder zerstört, aber es ist überhaupt kein Problem. Sind wir bei den Testverfahren? Ich würde, wie wir mit den Produkten umgehen, würde ich gerne wissen, wie kommt ihr eigentlich dazu? Also wie ortet ihr Produktgruppen, die interessant sein werden, Kategorien, noch schon so grob, so eben gerade ein bisschen anklingen lassen? Also die Leserinnen und Leser geben euch natürlich auch Advice, so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass auch die Chefredaktion einen klaren Plan hat über das Jahr, was wollen wir eigentlich testen, was ist wichtig. Aber kannst du uns, obwohl du nicht in der Redaktion sitzt, trotzdem einen kleinen Einblick wissen, wie so diese Redaktion arbeitet, also wie sie Produkte und Kategorien, die ja auch für die Leserschaft dann relevant sind, also die ins Lebensbild passen und die möglichst ja auch hohe Reichweiten generieren sollen, ne? Weil ich glaube, dass man grundsätzlich auch mit jeder Ausgabe versucht, Menschen zu adressieren, also nehmen wir mal Olivenöl oder so, ja, was fast in jedem Haushalt steht, oder Pfeffer, egal was ihr genommen habt. Wie geht ihr da vor?
Also du sagst es schon, es muss Relevanz haben, und Relevanz heißt, dass man natürlich schon mal guckt, wie der Markt aussieht. Und ja, die Chefredaktion entscheidet es natürlich eigenständig, und sie entscheidet es dann klug, wenn es relevant ist und wenn es, naja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, es kommt auf die Produktgruppe drauf an, auch Spannungsbogen hat. Ne? Wenn also ein Produkt ohnehin schon so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion ist oder bestimmte Stoffe, dann wird das für eine Chefredaktion natürlich zunehmend interessant. Aber es macht halt ganz viel Sinn, auch zu gucken, dass das möglichst in jedem Haushalt auch steht. Denn das ist halt das, was Relevanz ausmacht.
Also, ihr macht ja einen Titel, ne? Also Pfeffer, habe ich mir grundsätzlich nie Gedanken
Pfeffer
darüber gemacht.
Pfeffer mit F oder wie?
Ja, Pfeffer mit F. Ja. Neue Rechtschreibreform, guck mal rein. Aber wenn man dann natürlich liest, nur 5 Produkte mit Gut, ja, also als Beispiel, ja, also das ist dann schon spannend, weil ich mir grundsätzlich, stehe ich da vorm Regal, bin ich ja ganz ehrlich, und da hast du da 5 Pfeffersorten, und möglicherweise, ne, wird man auch mal verleitet, das günstigste nehmen, muss ja nicht immer das schlechteste Produkt sein, haben wir ja auch gelernt, aber das sind schon spannende Erkenntnisse, finde ich. Also was ich damit sagen will, ist, auch ein Thema, was vermeintlich vielleicht gar nicht so interessant ist, interessant zu machen, das finde ich, ist auch ein besonderer Kniff der Redaktion.
Ja, also auch mir geht's oft so, dass ich feiere dann auch recht spät, was wann wie getestet worden ist, und auch ich lese Tests, von denen ich denke, oh weia, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt, weil du hast ja immer so eine laienhafte Meinung zum Produkt. Also wir hatten mal einen Buttertest, da war das Ergebnis dann schon ein Stück weit echt erschütternd und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also so soll es ja sein. Also wenn du ein Medium hast, dann muss natürlich auch mal ein Überraschungseffekt kommen. Den erzeugen wir nicht, weil wir das wollen, sondern weil es halt im Test so rauskam. Aber auch mir geht es so, dass ich dann schon mal schick überrascht bin.
Mir ging es genauso wie dir, Serge, gerade das Thema Butter, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das ja wirklich ein Produkt ist, ja, das kaufst du halt täglich, da machst du dir vielleicht gar nicht groß Gedanken und wenn du dann diesen Test liest und siehst, dass, Marc, Achtung, zuhören, dass in den meisten Produkten Mineralölreststoffe zu finden sind, auch in Bioprodukten, da stellst du echt die Frage,
Cremes
das kann ja gar nicht wahr sein. Also schon echt, das war schon echt augenöffnend, muss ich sagen.
Das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, auch gerade bei den Kosmetika, ja, weil mit 50 muss man sich ja auch jetzt schon relativ viel ins Gesicht schmieren. Ja, da ist es wirklich so, ich habe letzte Woche meine Freundin gebeten, mir was zu kaufen, ja, weil ich habe im Garten gearbeitet, soll ich dir was mitbringen? Ja, meine Creme ist aus, habe ich schon gesagt, ja, aber ohne Paraffine hätte ich gerne und so weiter und so fort. Ja, da hat wirklich Ökotest auch Sensibilität bei mir geweckt, die vorher gar nicht vorhanden war.
Also ich glaube an den Paraffinen ganz nebenbei, wenn ich mich recht erinnere, kann man ganz sehen, wie sich Messmethoden auch verbessern. Ich glaube, wir haben mit Paraffinen so ein bisschen das Problem gehabt, wegen der Mineralölbestandteile, die da drin sein können, können die aber jetzt gesondert messen. Insofern wäre das Paraffin vielleicht gar nicht mehr das Problem alleine, sondern das Mineralöl, was man früher versucht hat, über das Paraffin festzustellen. Also da tut sich auch methodisch viel. Aber ja, in der Tat, es ist einfach kein Schaden, sich immer mal ein bisschen beraten zu lassen. Absolut. Du kannst nicht alles richtig machen.
Schon klar.
Ich glaube, so ein Leben kann gar keiner führen, dass man alles perfekt macht. Aber so ein bisschen Beratung, das glaube ich, können wir schon ganz gut leisten.
Ja. Jetzt hast du eben schon von Relevanz gesprochen. Wie nehmt ihr denn eure Leserinnen und Leser damit? Oder gibt es auch vielleicht tatsächlich aus Richtung der Leserinnen und Leser mal Hinweise, die an euch herangetragen werden nach dem Motto hier, guckt euch mal das an, ich habe das Gefühl, da kann irgendwas nicht stimmen, testet doch mal sowas. Gibt es das auch?
Ja, das gibt's. Wir bekommen, finde ich, viel Feedback. Wir haben jetzt auch auf der Webseite zunehmend Tools, mit denen wir Feedback erfragen, machen andere auch, ist aber wirklich ganz spannend. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, wir bekommen viel Post, viele Hinweise, auch tatsächlich Telefonate. Manchmal kriege ich so das ein oder andere Telefonat mit. Also die Leserinnen und Leser, die sind da schon echt aufmerksam. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass viele Hinweise auch schon ins Testgeschehen gemündet sind. Das passiert nicht immer gleich, so ein Test, der dauert.
Ja, klar.
Du kannst also nicht sagen, ich mache morgen einen Test und dann geht das direkt los. Aber auf den Input der Leserinnen und Leser sind wir, glaube ich, aus gutem Grund auch angewiesen oder haben zumindest wirklich auch Lust drauf, dass die Menschen uns Feedback geben.
Fiese Frage jetzt mal. Also hast du ein klassisches Thema, wo du sagen würdest, das ist von unserer Leserschaft generiert worden und da hat sich die Redaktion aufgrund der vielen Anfragen verpflichtet gefühlt, dem Thema nachzudenken? Ist da was konkret bekannt?
Also das Mineralöl-Thema ist eins, was tatsächlich am heißesten unterwegs ist. Wir bekommen halt auch viele Detailgeschichten geschildert und auch manchmal, wenn jemand mit dem Produkt unzufrieden ist. Aber eins der Top-Themen sind tatsächlich Mineralölrückstände, so wie du es gerade, also wie wir es gerade auch von der Butter hatten. Und zunehmend auch ein Thema, was, glaube ich, recht spannend ist, ist das Bisphenol-Thema, also Stoffe, die sich so ein bisschen auf den Hormonhalt oder die sich auf den Hormonhaushalt auswirken können. Das macht
Duschgele, glaube ich, und Deos und so weiter und so fort.
Ja, am Ende eben auch Verpackung. Ne? Wir hatten letztens mal Pizzakartons getestet, da war das drin. Und das ist dann nicht so ganz schön. Und das, also so Trends, die auch so ein bisschen durch die Leserschaft gehen, sind, die fangen wir dann schon auch auf. Und ich glaube, da hatten wir auch ein bisschen, oder da hatten wir auch Input, den wir dann eben in dem Test verarbeitet haben.
Was ich da in dem Zusammenhang so spannend finde, Marc und Serge, wir leben ja hier in Deutschland und da gibt es ja schon sehr, sehr klare Richtlinien, ja, und sehr, glaube ich, auch eine Gesetzeslage, die nicht viel zulässt. Und trotzdem nehmen wir Dinge zu uns, wo Richtwerte deutlich nach oben schnellen. Das ist irgendwie für mich fast schon echt strange. Also das, was ihr da rausfindet, also eure Tests sind ja nochmal viel, viel genauer und feiner, als wahrscheinlich die Gesetzeslage zulässt.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein recht häufiges Thema, dass man sagt, naja, es ist doch verkehrsfähig.
Ja.
Also man kann es verkaufen. Es ist ja auch nicht so, dass wir sozusagen mit der Fragestellung testen, von was stirbt man denn sofort? Ja. sondern es geht um Langzeitwirkungen. Es geht natürlich auch mal um Grauzonen, überhaupt keine Frage. Und es geht halt auch so ein bisschen um Vorbeugung. Ja. Also ich selbstverständlich achtet der Staat darauf, dass Dinge verkehrsfähig sind im Sinne von akuter Gefahr für Leib und Leben.
Ja.
Aber die Frage ist, reicht uns das aus? Also sagen wir, okay, davon stirbt man nicht. Oder häufig geht es auch um unsere Kinder.
Ja.
Also junge Menschen, die ein ganzes Leben vor sich haben, möchte man da jetzt schon immer so ein bisschen Mineralöl anreichern in so einem Körper? Ne? Das sind eigentlich so die Themen. Und ich glaube, da kommt auch so ein ganzes Stück weit Motivation her, zu sagen, okay, wie sehen denn Langfristwirkungen aus? Und ja, es gibt ganz sicher viele Punkte, über die man diskutieren kann und muss, ne? Was ist richtig und was ist falsch. Aber das bildet eben auch so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Prozess ab.
Ja.
Also richtig, wir sind natürlich strenger, als viele das gerne hätten.
Ja, also das ist, glaube ich, aber auch wieder eben der Tatsache geschuldet, dass ihr halt dem Verbraucher verpflichtet seid. Ne? Also das glaube ich schon. Ich kenne das ja aus anderen Testbereichen wie ADAC, die ja auch im Automobilsektor eben verbraucherorientiert sind. Und da sind wir jetzt beim Thema, da würde ich mich gerne mal einsteigen, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen den Einblick zu gewähren in diese ganze Vorlaufphase, also habt ihr auf eine Produktkategorie jetzt geeinigt, ja, wahrscheinlich weit im Vorfeld, bevor dann das auch tatsächlich veröffentlicht wird, weil gerade Langzeittests bedürfen ja auch im Labor dann gewisse Reifegrade, sage ich mal, ja, um auch Erkenntnisse daraus zu ziehen. Aber nehmen wir uns doch da mal so ein bisschen mit, sofern du das unseren Hörern und Hörern mitteilen kannst. Also über welchen Zeitraum erstreckt sich das eigentlich? Wie geht man daran? Wird dort ein Board gebildet? Wie wählt man Expertinnen und Experten aus? Sind es immer Leute von euch oder guckt ihr euch nach renommierten Labors um, die ihr motiviert, mit euch zusammenzuarbeiten? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn ihr sowas vorbereitet?
Ja, also zunächst mal ist es so, dass ein Test tatsächlich einen relativ langen Zeitrahmen in Anspruch nimmt. Du musst ja im Grunde, die Analogie ist eigentlich wirklich der wissenschaftliche Prozess, ne? Also jemand hat ein Projektvorhaben, der möchte etwas untersuchen, der möchte etwas rausfinden. Und dann ist das Entscheidende zunächst mal genau zu wissen, was man eigentlich will. Jetzt könnte ich, wenn ich bei dem Buttertest bleibe, sagen, naja, wir untersuchen dann eben tatsächlich mal Mineralölrückstände. Die messen wir so und so und wir haben einen Verdacht, es könnte da und daher kommen, in dem Fall glaube ich aus der Verpackung. Und dann legen wir mal erstmal fest, was eigentlich der Untersuchungsgegenstand ist, wie viele und welche Produkte das werden sollen. Und dann musst du eigentlich ein Forschungsvorhaben, was du dir vorgenommen hast, in die Praxis umsetzen. Tatsächlich ist dann viel an Laborarbeit notwendig. Bei manchen Tests geht es auch noch um andere Komponenten. Und irgendwann musst du das einkaufen. Das ist tatsächlich dann schon so, dass ich jedem empfehlen kann, das anonym zu tun. Denn wenn du Hersteller eines Produktes bist und ich bitte dich, mir das zu schicken, dann bekomme ich ganz sicher das schönste Produkt. Wir wollen schon ein lebensnah und lebensechtes Produkt haben, was tatsächlich das abbildet, was auch wirklich im Verkauf ist. Also erwerben wir das anonym. Naja, und dann kommt es ganz drauf an, wie das Verfahren dahinter aussieht, ob das Labor oder Praxistest ist. Und irgendwann kommen Ergebnisse rein. Ein paar Details lasse ich jetzt weg. Es soll ja auch noch ein bisschen was geheim bleiben, was wir so tun. Und dann müssen die bewertet werden. Ne? Also dann muss man gucken, ist das, was wir so angenommen haben, was passieren kann, auch tatsächlich passiert. Und dann bekommst du irgendwann aus dem, was ermittelt worden ist, eine Bewertung, von der ich echt empfehlen kann, sich die auch immer so ein bisschen im Detail anzugucken. Es sind ja über Strecken in unseren Veröffentlichungen recht viele Details darüber drin, wie wir genau getestet haben. Mhm. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, die Rezeption, aber wer es genau wissen will, kann es dann eben auch genau erfahren.
Ich glaube, das ist auch, es ist ja auch nochmal eine rechtliche Komponente, Transparenz zu allen Herstellern. Ne? Also so ist das Testverfahren, es ist nachvollziehbar, man macht sich damit halt nicht angreifbar. Ne? Also indem man sagt, was weiß ich denn, was ihr da im Keller getestet habt, sondern ich kenne das ja noch, Entschuldigung, Carsten.
Ich weiß, was kommt.
Also aus meiner Zeit mit Connect war das halt auch, dass wir immer überanwaltlich natürlich das Testverfahren hinterlegt haben, zu jedermanns Einsicht, damit man tatsächlich sagen kann, wenn es dann mal zu einer Konfliktsituation kommt, dass man dann sagen kann, also so haben wir getestet, nachvollziehbar und guckt euch das an. Also das finde ich ist mega, mega spannend, was du da erzählst in dem Zusammenhang.
Jetzt bist du gerade schon auf die Noten eingegangen. Das würde mich mal interessieren, weil wir sind ja alle nicht mehr so stark da drin, tiefer in irgendwas einzusteigen. Wir lesen alle ganz gerne nur noch so Headlines, swipen von links nach rechts und wie das alles so geht, Marc zwinkert mir zu. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, mega. Digitalo, ich brech zusammen.
Super. Und in der Regel, so geht es mir auch ganz oft, dass ich mir das angucke und sage, okay, Test sehr gut, gut, dann befriedigend, ungenügend. Wie muss ich das einordnen? Klar, ich kenne das noch von der Schule, sehr gut ist gut, sehr gut, sehr gut, 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 befriedigend und so weiter. Heißt jetzt für mich, wenn ich einen Test lese von einem Reis, ungenügend, da werde ich krank von? Oder wie muss ich so eine Note auch als Konsument eures Heftes dann einordnen?
Also es ist natürlich unterschiedlich. Das kommt sehr auf den Test an, da unsere Maßstäbe schon ein bisschen höher sind als nur die Verkehrsfähigkeit. Ja. Ist in den meisten Fällen so, dass man nicht stirbt, wenn man einen ungenügenden Reis isst. Aber es hat halt nicht den Kriterien entsprochen, die diesen Test ausgemacht haben. Mhm. Und da empfiehlt es sich schon, sich genau anzugucken, was haben wir getestet, was hat uns gestört. Es ist sowieso eine immerwährend gute Empfehlung, den Menschen zu sagen, Mensch, lest so viel ihr könnt. Das ist eine tolle Kulturtechnik, die man bei Ökotest durchaus auch schon ein bisschen braucht, weil tatsächlich, lies es genau, wenn dich das Produkt echt interessiert. Und diese Noten geben natürlich schon Anhaltspunkt dafür, wie das den Kriterien entsprochen hat. Und ich würde schon ein Produkt, was bei Ökotest sehr gut oder gut ist, da hätte ich halt überhaupt gar keine Bedenken. Bei Noten, die dann wirklich ins Ungenügende gehen, dann guck genau nach, was da steht, was uns gestört hat. Sterben wirst du in den wenigsten Fällen.
Das ist schon mal eine ganz gute Botschaft, glaube ich. Aber trotzdem natürlich wichtig, und das ist auch das Schöne bei euch am Magazin, ihr gebt ja auch sehr viel Hintergrundwissen dann. Gerade wenn ihr eine Titelgeschichte anfasst, sehr viel Hintergrundwissen. Da gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Marc, als wir uns unterhalten haben über gute Ernährung und wir beide mit offenen Augen da stand, als wir gehört haben, dass in Reis sehr oft Arsenrückstände sind, und da lege ich jedem nochmal das Heft von Ökotest ans Herz zum Thema Reis. Das ist sehr, sehr spannend. Hätte ich vielleicht damals mal vorher lesen sollen.
Hat sich das da bestätigt?
Da hat sich das bestätigt, dass in vielen Reissorten tatsächlich Arsenrückstände sind. Und es wird auch sehr schön erklärt, warum das der Fall ist bei gewissen Sorten von Reis.
Und hat, also jetzt mal wirklich die Frage, hat sich das dann dein Konsumverhalten verändert?
Schwierig, weil ich sehr, sehr gerne Reis esse.
Das meine ich.
Ich esse sehr, sehr gerne Reis, aber es gibt ja auch Reissorten, die sind auch getestet bei Ökotest, wo der Anteil an Arsen nicht so hoch ist. Und dahingehend habe ich dann schon meinen Konsum verändert.
Aber viel wichtiger, Entschuldigung, ich will es
noch wichtiger.
Ja, wurdest du dann da jetzt auch aufgeklärt, wie der Arsen in den Reis kommt? Das war nämlich in dem Podcast eine offene Frage.
Das ist richtig. Diese Frage habe ich für mich geschlossen, werde ich aber hier nicht verraten, weil das kann jeder nachlesen in der Ökotest zum Thema Reis.
Also du solltest wirklich ins Fernsehen, das ist ein krasser Spannungsbogen, den du hier aufgebaut hast.
Ich weiß, ich bin auch selbst wieder mal sehr berauscht von mir selber. Bevor Marc wieder mit der nächsten Frage und mir ins Wort fällt, würde mich nochmal interessieren, du hast es schon erwähnt, Serge, Testverfahren, angreifbar, jetzt gibt es Tests sehr gut, dann werden wahrscheinlich die Hersteller sagen, super, das ist genau das, was wir hören wollen. Die einen ungenügend bekommen, die werden wahrscheinlich nicht super schreien. Wie sind da so die Reaktionen? Es ist ja auch nicht so, dass ihr die Tests macht, um Hersteller irgendwie an den Pranger zu stellen. Euch geht es ja nicht darum, Hersteller an den Pranger zu stellen, sondern euch geht es ja ums Produkt und um die Gesundheit der Menschen.
Also eigentlich geht es darum, auch so ein bisschen die Welt ein bisschen besser zu machen. Und tatsächlich ist es so, dass auch immer wieder vorkommt, dass Hersteller dann ihr Produkt verändern. Ich war sehr überrascht in den ersten Monaten bei Ökotest, dass doch viele Hersteller sehr professionell mit der ganzen Geschichte umgehen. Dass man sich das zu Herzen nimmt, dass man auch Kontakt sucht, dass man versucht, das Produkt auch zu verbessern. Wir haben aber die ganze Bandbreite an Reaktionen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Da erlebst du schon einiges von tatsächlich Verständnis, Diskussion, also Austausch, bis hin natürlich auch zu Post vom Juristen und unterschiedliche Formen der Negativreaktion, sage ich es mal diplomatisch. Ne? Ja. Das ist klar, also wir tun hier was nicht jedem gefällt. Sonst würden wir es, glaube ich, auch gar nicht so richtig gut tun. Aber ich bin in vielen Fällen auch positiv überrascht, wie das vom Hersteller aufgenommen wird. Manche ignorieren es auch einfach und sitzen das aus.
Okay.
Ja, in der Summe ein bunter Blumenstrauß an Reaktionen.
Also was ich ja auch richtig finde, ist, dass wenn sich ein Unternehmen bemüht, ein gutes Produkt zu machen und ihr weist es nach, ist es ja auch eine Auszeichnung gegenüber allen anderen Unternehmen, die sich eben weniger Mühe geben, und deswegen muss das ja gar nicht so negativ verhaftet sein. Du hast immer die, die schlecht abschneiden vermutlich, die am Ende eine schlechte Laune haben, aber die, die stolz sind. Ja? Weil ich glaube, auch dann kann Ökotest und jedes andere Magazin auch ein positiver Verstärker sein für ein Unternehmen. Ja? Weil das Unternehmen sagt immer, wir haben das beste Produkt am Markt. Aber wenn ich einen objektiven Player im Markt habe, ja, der unabhängig das nochmal bestätigt, kann das ja für die einen scheiße sein. aber für die anderen unheimlicher Accelerator, um zu sagen, ey, guck mal hier. Ja, und das sehen wir ja. Also das Thema Siegel, also ich habe jetzt, seitdem wir uns mit dem Podcast beschäftigen, habe ich mir meine Gesichtsseife mit Ökotest-Zertifizierung gekauft, meine Zahnpasta mit Ökotest-Zertifizierung, weil ich mich einfach besser fühle. Und das ist auch ja ein schöner Effekt.
Ja, das ist ein schöner Effekt. Wir wissen aber ja auch, Gott sei Dank, und das, glaube ich, ist ja auch heute hier unser Thema, allen mal zu zeigen, wie Ökotest arbeitet und wie wissenschaftlich fundiert Ökotest arbeitet. Das Thema Siegel ist ja ein großes Thema grundsätzlich. Also natürlich suchen wir alle Orientierung. Marc, wenn ich, um das mal kurz auszuführen, wenn ich mir zum Beispiel in der Bereich Technik irgendwas Neues kaufen würde, würde ich zu Marc gehen. Weil ich weiß, Marc kennt sich damit aus, beschäftigt sich damit und erzählt mir nicht irgendwie, hier nimm mal das, das wird schon passen. Also wir suchen diese Orientierung, aber das Thema Siegel an sich ist ja auch nicht nur positiv behaftet. Also man kennt ja auch viele Siegel, gerade so Online-Siegel, die kriege ich ja relativ schnell, weil der, der das Siegel anbietet, da irgendwie Geld für bekommt und plötzlich habe ich da irgendein Siegel und man hat ja auch in diesem Siegeldschungel kaum noch Orientierung.
Ja, also was wir tun ist eigentlich, ich nenne es jetzt mal technisch ein Test-Hinweis-Logo. Mhm. Wir weisen also darauf hin, dass ein Produkt eine Note bekommen hat auf Basis eines Tests. Ganz wichtig darauf ist die Quelle, also zum Beispiel dieses Magazin hier. Und du sollst eigentlich darauf hingewiesen werden, wo du genau nachlesen kannst, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Deswegen also ist, glaube ich, das, was man so langläufig Siegel nennt, nicht gleich Siegel. Also wenn andere irgendwie Preise vergleichen oder irgendwelche anderen Dinge tun, dann muss man echt unterscheiden, was denn die Aussage dieses Siegels denn genau ist. Bei uns ist es ein Testhinweis, bei der Stiftung Warentest ist es genauso. Also irgendwie ist was getestet worden und die Güte des Tests kannst du natürlich in besonderem Maße nachvollziehen, indem mir der sagt, pass auf, in der Ausgabe XY ist das nachzulesen. Und dazu dient eigentlich dieses Logo im Grunde, auf den Test hinzuweisen. Es ist halt nicht ein Siegel, wo drauf steht Juhu und Hurra. Ja. Wir haben irgendwas verglichen. Aber tatsächlich, ja, ist da viel auf dem Markt und wir glauben eben, dass wir da mit unserem Testhinweis, denke ich mal, einen ganz guten Anhaltspunkt geben und vielleicht auch einen besseren als andere.
Junge, 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 jetzt haben wir schon ganz viele Themen gestreift, die wir eigentlich noch besprechen wollten. Aber
ja, da gehen wir noch tiefer rein.
Und da gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Aber trotzdem, du hast es vorhin schon angesprochen und ich vergleiche das ja immer mit dem, also 40 Jahre Ökotest und Testen. Du hast das vorhin schon so leicht gestreift. Es hat sich sicherlich doch auch in der Qualität der Tests im Sinne von technologische Möglichkeiten bieten am Ende natürlich auch ein tieferes Einsteigen. Kann man das so grob skizzieren, wie sich das Testverfahren über die Jahre oder die Testverfahren über die Jahre verändert haben?
Also ich glaube, so im ganz grob werden die Dinge natürlich schon technisch besser und sie werden auch ein Stück weit ja verwissenschaftlichter. Ne? Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Aber es ist schon so, ne, dass wir mit mehr technischen Möglichkeiten detailliertere Ergebnisse, die Nachkommastellen finden, dass du Stoffe nicht mehr nur vermuten kannst, wenn andere Stoffe drin sind, sondern dass du den Stoff direkt nachweisen kannst. Ich denke, dass das in vielen Praxistests auch dass bessere Methoden gibt, ausführlichere Methoden gibt. Und natürlich verändern sich halt auch die Fragestellungen. Es kommen zunehmend mehr Stoffe auf den Markt. Dann gibt es einfach auch Phänomene, die wir neu entdecken und oder die sich zunehmend herausstellen. Mikroplastik beispielsweise. Mhm. Also ich bin Taucher und wenn man da so ab und zu mal so ein bisschen nachverfolgt, was in den Meeren so unterwegs ist, da kriegst du halt schon wirklich, ich sag's einfach, es ist ein dicken Hals. Das sind, glaube ich, so Phänomene, die jetzt vor 40 Jahren noch nicht so präsent gewesen sind und die uns heute beschäftigen müssen. Mhm. Also wer da nicht das Gefühl hat, dass wir Handlungsbedarf haben, dem könnte ich jetzt auch nicht mehr helfen.
Mhm. Das heißt, das ist ja ein ganz schöner Aspekt. Du hast es vorhin schon gesagt, natürlich habt ihr die Produkte, ihr macht euch Gedanken, über welche Produkte ihr die Tests macht, aber ihr lasst euch natürlich dann auch treiben und geht mit der Zeit und habt dann Themen wie Mikroplastik im Meer, die euch dann wiederum, ich sag mal, Produktkategorien mitgeben, für die ihr dann noch tiefer diese Tests macht. Also ist ja nicht so, dass ihr sagt, ja, wir machen heute Butter, morgen machen wir Tofu, übermorgen machen wir Reis, sondern wir entwickeln uns irgendwie alle weiter. Vielleicht gibt es auch mal zur E-Mobilität Tests. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ihr euch da auch so an sowas rantraut, was vielleicht ursprünglich mehr im Bereich der Automotorsport getestet wird. Aber das sind ja so, sag mal so, ihr geht dann da mit der Zeit auch mit entsprechend.
Ja, das kann man wirklich sagen. Ne? Die Dinge entwickeln sich einfach weiter Und ich habe schon so ein bisschen ein Bild vor Augen, dass wir eben auch in der Breite uns noch weiterentwickeln können. Ist ja immer die Frage, wo möchte man hin? Mhm. Und ich hatte es vorhin ja gesagt, es gibt so viele Dinge, die man testen kann und Trends. E-Mobilität ist ein Trend, bei dem aber halt auch viel passiert. Ne? Mhm. Und es ist ja, und da gibt es, glaube ich, wenn man sich so E-Mobilität bisschen vergegenwärtigt, da kannst du dir sehr viele Fragen stellen und viele Leute stellen auch viele Fragen und ich glaube, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass es darauf auch gute Antworten gibt. Erstmal ist es ja wichtig festzustellen, was eigentlich ist,
ja,
um es dann bewerten zu können. Und dazu leisten wir, viele andere Journalisten auch, aber wir halt eben auch im Bereich Testing, dazu leisten wir einen Beitrag.
Jetzt hast du das schon gesagt, Carsten, so glaube ich, versucht so ein bisschen auch zu adressieren, alternative Produktbereiche zum klassischen Feld, wie man Öko-Test wahrnimmt. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich habe auch dazu gelernt, vor allen Dingen auch in den Vorgesprächen mit dir, Serge, ja, natürlich habe ich Öko-Test aufgrund des Namens und am Ende natürlich auch sehr viel mit Bio-Nachhaltigkeit, aber das finde ich ja total spannend, dass ihr euch viel breiter aufstellt und auch in anderen Lebensbereichen versucht, euren Leserinnen und Lesern Unterstützung anzubieten, also dass man sich euch nicht so eher in eine Ecke packt. Das gibt euch ja dann viele Möglichkeiten, aber so als Beispiel, gibt es einen Produktbereich oder ein Thema zum Beispiel, das so in der öffentlichen Wahrnehmung bisher so gar nicht unter Ökotest gedanklich verhaftet war, aber mit dem ihr da, in dem ihr doch dann ein großes Potenzial seht und worauf sich Leserinnen und Leser vielleicht perspektivisch freuen könnten oder schon freuen konnten, weil ihr es schon umgesetzt habt und gar nicht so klassisch eigentlich eben verdrahtet ist in der Ecke gedanklich?
Ja, wir haben es eben schon gestreift, ne? Das Thema Mobilität finde ich eigentlich ganz spannend, was auch echt spannender Themenbereich ist, der so ein bisschen den Übergang zu dem, was wir machen, ja auch schon hat, ist alles rund um das Thema um Gesundheitsfragen. Und naja, was wir auch schon gemacht haben und was ganz sicher oder was immer wieder mal Thema bei uns ist, aber wo ganz sicher auch noch viel interessanter Stoff liegt, ist alles rund um Finanzen. Mhm. Also du kannst ja, also da ist ja auch ein Riesendschungel, durch den man sich durcharbeiten kann. Also da sehe ich auch Riesenpotenzial. Da sind die Methoden dann eben auch andere. Ne? Mhm. Also Finanzen kann man nicht ins Labor schicken. Ja. Da muss man anders vorgehen. Also da steckt, glaube ich, noch viel Musik drin. Und wir stellen halt auch fest, dass die Nachfrage da ist. Ne? Also du wirst ja zu ganz vielen Dingen befragt, auch zu Dingen, die wir noch nie getestet haben, weil die Leute halt sagen, okay, ich frage da erstmal nach, ob die irgendwas wissen. Mhm. Naja, und man hat ja schon irgendwie diesen Anspruch, auch wenn man den nie erfüllen kann, dass wenn Menschen einem was fragen, und man so ein bisschen ein Ratgeber ist, dass man, du möchtest allen eine Antwort geben. Mhm. Ist schwer, gebe ich zu, aber wenn es uns gelingt, mehr Antworten zu geben, immer mehr Antworten zu geben, dann bin ich schon mal ein ganzes Stück weit zufrieden.
Da habe ich eine ketzerische Frage. Also, wenn ich jetzt mal mich eindimensionalen Menschen nehme, der jetzt Ökotest klassisch so verdrahtet wie bisher, ist es da eine Herausforderung für euch auch zu sagen, okay, da habe ich nachweislich über Jahre meine Kompetenz abgeliefert, da bin ich glaubwürdig. Jetzt wage ich mich an Finanzthemen ran. Wie weise ich meine Kompetenz nach? Weil wir Erfahrungen in Testverfahren haben und deswegen belege ich das oder habe ich am Ende gar keine so wirkliche Nachweis, den ich führen muss, sondern mein Nachweis ist das saubere Testen und den vollen Einblick, wie wir das getestet haben.
Also zunächst mal ist es ja so, dass das, was wir tun, das werden wir auch weiter tun, denn das macht A, Freude und B, die Menschen möchten das.
Ja.
Und wenn ich glaube schon, dass das die Grundkenne darüber, wie man Dinge testet, wie man sie analytisch angeht, wie man die durchdenken muss, dass die uns schon wirklich zu eigen ist. Und am Ende ist es so, dass ja auch der Verbraucher wieder mal entscheidet, ob er das gut findet.
Ja, genau.
Es mag sein, dass wir Dinge testen, die dann für den Verbraucher gar nicht so interessant sind. Mhm. Ne? Es ist auch heute so, dass manche Tests, sagen wir mal, viel erfolgreicher sind als andere und dafür andere wiederum so evergreen sind. Es gibt also Tests, die werden jeden Monat abgefragt, die aber jetzt nie einen riesen Peak hatten, aber jeden Monat, ja, so vor sich hin entwickeln.
Ja.
Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass man uns das Testen sehr glaubt, dass wir da sehr glaubwürdig sind, aber es mag sein, dass manche Dinge die Menschen mehr und andere Dinge weniger interessieren. Mhm. Damit muss man leben, das muss jeder.
Ja. Ja, am Ende geht es ja um die Mischung, ne? Auch bei euch im Heft. Da klappt ja ein Hauptthema, das ihr testet, aber damit ist ja nicht genug, sondern ihr habt ja sehr, sehr viele Themen im Heft und das jeden Monat neu und da sind sicherlich dann auch die Finanzthemen zu verorten. Und das finde ich schon spannend, gerade im Bereich von Finanzen, wo natürlich jetzt viele auch so auf diesem ETF-Zug aufspringen und sagen, ja, ETFs, aber dann gibt es auch wieder die, die sagen, ja, ich will aber auch jetzt nicht einen Rüstungskonzern zum Beispiel in meinem Portfolio haben, sondern ich will schon darauf achten, dass ich in Firmen investiere, die tatsächlich auch nachhaltig arbeiten. Und das ist ja auch ein Aspekt bei euch bei Ökotest, dass ihr neben den Tests der Produkte ja auch einfließen lasst, soweit ich weiß, arbeitet der, der das herstellt, auch im Unternehmen nachhaltig. Das ist ja auch für euch ein wichtiges Thema.
Also ich denke, es gibt viele Themen, die man durchaus noch berücksichtigt. Alles, was unter Social Responsibility auch läuft, ne? Also es gibt viele spannende Dinge, die über das reine wirtschaftliche Interesse an einem Produkt hinausgehen. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt so ein Finanzprodukt nehme, dann kannst du sagen, naja, es geht vor allem um Rendite. Mhm. Aber die Frage ist immer, wie ist diese Rendite zustande gekommen? Und kann ich diese Rendite nicht auch mit einem Produkt machen, was ja sozial einfach verträglicher oder schöner oder wie auch immer man das nennen will, zustande gekommen ist? Und so ein bisschen für die Menschen muss man sich, glaube ich, schon interessieren wollen und nicht einfach nur ein Produkt in seiner schieren Beschaffenheit sehen.
Wenn wir so mal diesen Bereich verlassen und so ein bisschen jetzt ein Stück weit mal zum Verbraucher oder zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern orientieren, klassisch im Alltag, verändert sich die Rolle von Ökotests im Zusammenhang mit dem persönlichen Wohlstand von Familien? Also Beispiel ist, dass wir analysiert haben, dass ja durchaus auch in Zeiten, wo es allen gut ging, man viel stärker auf die Ernährung geachtet hat, viel bewusster eingekauft hat, also sprich die klassischen Bioläden einfach auch sehr in den Umsätzen zugelegt haben. Und in den Momenten, in denen wir uns jetzt so gerade befinden, man schon merkt, dass man dann doch wieder zum günstigsten oder zum günstigeren Produkt im klassischen Discounter, und das ist gar keine qualitative Bewertung, sondern einfach nur eine Feststellung, dass sich das verändert. Nehmt ihr das bei Ökotest wahr? Passt ihr das so ein bisschen auch dann redaktionell an? Begleitet ihr das? Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr das Gefühl habt, gerade bei den Menschen, da sind wir wieder Verdrahtung im Kopf, verbinden Ökotest in erster Linie mit Bio und mit Nachhaltigkeit. Wir haben ja geklärt jetzt, dass das gar nicht so sein muss. Aber es würde mich schon interessieren, ob ihr das auch wahrnehmt.
Also ich glaube auch, dass so jede Phase, die wir in den letzten Jahren durchlebt haben, unterschiedliche Trends auch auslöst. Mhm. Also wir haben ja im Grunde seit 2020 so einen gefühlten Ausnahmezustand. Mhm. Und ja, wenn die Welt so ein bisschen harmonischer ist, dann haben wir alle mehr Raum und Zeit für Weiterentwicklung, für Gesundheit, für persönliche Entwicklung. Und wenn plötzlich Krisenstimmung ist, dann fällt das alles ein bisschen anders aus, ne? Dann geht es manchmal ein bisschen mehr ums Existenzielle, dann ist die Rücksichtnahme vielleicht auch etwas reduziert. Also die Welt verändert sich dann, die verändert sich in Krisenzeiten, Krise in Anführungszeichen. Und ich finde schon, seit 2020 ist einiges anders geworden, und dass wir im Moment so einen Ausnahmezustand haben, das macht sich ganz sicher auch beim Verbraucher bemerkbar. Wir hatten eine sehr, sehr hohe Inflation jetzt sehr lange. Mhm. Das heißt, es fehlt an Geld. Wer weniger Geld hat, hat weniger Budget für den Einkauf, und das macht sich natürlich auch in dem bemerkbar, was man am Ende einkauft. Mhm. Das spürt der ein oder andere Anbieter ganz sicher, und da muss ich dir schon recht geben, das Einkaufs- und Konsumverhalten hat Trends, und an der Uncertainty, also wenn man auch nicht weiß, was auf einem zukommt, dann hält man, glaube ich, auch die Groschen so ein bisschen stärker zusammen. Kann ich auch ganz gut verstehen, denn die Zeiten sind wirklich, sagen wir mal, herausfordernd.
Ja, das kann man so sagen. Ja. Aber es ist ja trotzdem auch nach wie vor so, dass die Testergebnisse, die ihr dann auch publiziert und veröffentlicht, nachweislich schon auch für einen Verkaufsanreiz sorgen können, oder? Also ein gutes Testergebnis wird sicherlich eine Kaufentscheidung beeinflussen.
Also wenn ich jetzt mal sehe, wie sensibel dann doch reagiert wird auf diese Ergebnisse, muss ich davon ausgehen. Ich weiß es natürlich nicht für jeden Hersteller. Das mag auch von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Aber klar ist es so, dass unsere Marke, wir messen das auch regelmäßig, sehr bekannt ist, dass man dieser Marke auch stark vertraut. Und das hat natürlich schon mutmaßlich, das mutmaße ich aber sehr stark, Impact auch auf den Abverkauf. Wirklich, ich glaube schon, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Produkt. Aber klar, ich meine, ich würde meinem eigenen Produkt da auch vertrauen. Und wenn Ökotest etwas für gut oder sehr gut findet, dann kaufe ich das auch selbst.
Ja, wie ist leichter. Wie ist denn das im Hause Schäfers, Serge? Wenn ihr euren Wocheneinkauf plant, geht ihr dann eure Magazine durch und sagst zu deiner Frau, zu deinen Kindern, pass auf, heute kaufen wir nur wir machen am Wochenende das und das, also brauchen wir das, das ist von Ökotest von uns gut, das ist gut, das ist gut. Also habt ihr eine Einkaufsliste, die nur nach Ökotest-Kriterien aufgebaut ist, oder wie müssen wir uns das vorstellen bei euch?
Also ich würde jetzt gerne ja sagen, würde mir aber, glaube ich, kein Mensch glauben.
Das glaube ich auch, ja.
Also ja, es gibt schon Produkte, die habe ich im Visier, seit ich bei Ökotest bin, also man verändert schon was. Aber ich glaube, wir sind alle, du bist ja kein Roboter, der sich perfekt verhält, sondern du bleibst Mensch und du folgst dem einen oder anderen Rat. Und Ökotest ist da ein Ratgeber auch, dem folgst du. Ja, also es wirklich sind Produkte rausgeflogen, ich nenne jetzt aber keine bei mir im Haushalt. Aber man gibt sich dann doch der einen oder anderen Sache hin, die wir bei Ökotest vielleicht nicht empfehlen könnten. Mhm. Zum Beispiel, ganz kurz noch, es gibt so ein Schokoladenbrotaufstrich.
Da kannst du nicht drum rum.
Da würde ich jetzt schwach werden.
aber ich meine, guck mal, Carsten, wenn wir auf unser eigenes Konsumverhalten schauen, also ich bin schon ehrlich, ich kaufe auch häufiger im Discounter mal ein, aber bei den Zahnpasta-Themen habe ich immer gedacht, guter Preis, gute Qualität. Mhm. Und dann gibt es halt einen Discounter, der hat unterschiedlichsten Kategorien bei seiner Eigenmarke, bei Ökotest sehr gut auch. Und dann habe ich die einfach durchgetauscht, ja, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass Zahnpasta in der preislichen Differenz zu dem höherwertigen Produkt so viel besser sein kann. Aber da habe ich auch gar nicht den Test gelesen, logischerweise. Ich habe nur Siegel gesehen und gesagt, das muss gut sein, ich habe es gekauft. Also es ist einfach persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Nein, das finde ich auch in Ordnung. Ich kaufe jetzt tatsächlich weniger im Discounter ein.
Achso, ich dachte, keine Zahnpasta.
Ich kaufe weniger im Discounter, hat aber andere Gründe, die ich da habe. Aber klar, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, Marc, das teuerste Produkt muss nicht immer das Beste sein. Und wenn wir nochmal auf diesen Test des Reises zurückgehen, da ist ja auch ein Testsieger zum Beispiel ein Lidl-Reis, der deutlich günstiger ist als vielleicht ein teurer von Alnatura oder von Demeter oder was weiß ich was. So, ich versuche jetzt, nachdem wir mal einen Podcast über gesunde Ernährung aufgenommen haben, ja sowieso drauf zu schauen, auf gesunde Ernährung. War selber sehr schockiert, jetzt sind wir bei dem Thema Butter. Ich achte schon darauf, dass ich auch Bioprodukte kaufe. Und da kommt mir ja nie auf die Idee, dass in der Bio-Butter Mineralöl-Rückstände sind. Das ist ja total schockierend. Also ich bin schon jemand, der auf so, gerade bei Ökotest, auf Siegel guckt. Guck auch auf Stiftung Warentest mit an, welche Noten die Produkte haben, wenn ich mir ein Produkt kaufen muss. Also da bin ich schon... Ich bin da schon sehr getrieben und vielleicht auch sehr beeinflussbar. Es ist ja sehr glaubwürdig, was ihr tut. So, deswegen schaue ich ja auch
Und transparent.
Und transparent. Deswegen schaue ich ja auch nach genau solchen Siegeln und vernachlässige vielleicht andere Siegel, die ich nicht kenne, nur weil sie draufgeklebt sind. Es gibt ja teilweise Produkte, da sind 10 Siegel drauf. Da verlierst du ja komplett die Orientierung. Und das in den heutigen Zeiten, wo doch die Orientierung sowieso irgendwie... Und
selbst dann, wenn es 10 wäre, wenn eins Ökotest ist, ist es halt glaubwürdiger.
Das sehe ich auch so, ja. Also das Thema Glaubwürdigkeit ist ja gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
Ja, also ich kann das ja gar nicht genug hervorheben. Ich finde das ja so toll, dass es ja schon so tiefe Einblicke gibt, weil diese ganze Komplexität, die Verantwortung, ja... Und für mich wird es immer ein Rätsel bleiben, warum junge Menschen gerne Influencerinnen und Influencern folgen, also und zwar in Massen, die heute sagen, die Schokolade ist geil, und zwar alle 30, ja, die damit beauftragt wurden, und am nächsten Tag ist es dann eine andere Schokolade, dann ist es eine Gesichtscreme und alle Produkte sind irgendwie cool, ja, und das will das gar nicht, das muss jeder für sich selber bewerten, aber ich verstehe nicht, da kommen wir dann zu dieser Frage, warum man dann sagt, naja, okay, aber hier, also Zeitschriften, die haben ja, verkaufen ja Anzeigen und deswegen stecken die da alle unter einer Decke. Sash hat, glaube ich, heute bis hierhin wieder eindrucksvoll bewiesen, dass man sich komplett unabhängig macht. Aber wenn jetzt jemand mit so einer Kritik auf dich zukäme, dann würde ich, gut, hörst, also kaufe ich nicht, guck mal, da sind ja Anzeigen drin und dann kann das nicht glaubwürdig sein, ja. Was würdest du dem antworten?
Also allererst muss ich so ein bisschen eine Lanze für den Journalismus in Deutschland brechen. Wir haben eine lange Geschichte von Menschen, die berichten über das, was ist und wie es einzuordnen ist. Und das ist eine unfassbar wichtige Kraft in diesem Land. Fängt bei der Tageszeitung an, geht über die Magazinwelt hin zu Bewegtbildnachrichten. Der Journalismus ist eine so wichtige Kraft. Man kann es in Ländern sehen, wo es keinen gescheiten Journalismus gibt, wie die Demokratie theoretisch, sagen wir mal, im Sinkflug sind. Und guter Journalismus wird sich immer durchsetzen oder scheitern, wenn er nicht neutral und sauber ist. Also du wirst keine 40 Jahre alt mit einem Produkt, was irgendwie so zusammengeschustertes Teil ist oder auch abhängig von, was sich abhängig macht von Werbeumsätzen und nicht unabhängig arbeitet. Wir haben das so organisiert, wir hatten es eingangs kurz besprochen, dass die Redaktion bei uns völlig unabhängig arbeiten kann. Das tut sie auch, das musst du auch gewährleisten. So kenne ich es aber auch vom Tageszeitungsbereich. du kannst das nicht durchhalten. Die Menschen merken das. Die Menschen merken schon, ob du ein Produkt hast, was wirklich sauber und ordentlich arbeitet. Und du siehst ja auch bei Ökotest durchaus auch manchmal Produkte, die vielleicht in einer anderen Ausgabe beworben worden sind, die dann nicht ganz so gut getestet wurden. Also das muss eine Redaktion, egal bei welchem Produkt, schon eisenhart machen, dass sie sauber und ordentlich arbeitet. Und das steht völlig außer Frage. Auch das untersuchen wir auch immer. Wir gucken immer, wie nehmen die Menschen uns wahr. Das Problem haben wir tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem irgendwo Bedeutung hatte. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, nach 40 Jahren eine Geschichte, die man sich erarbeitet. Also das musst du dir erarbeiten.
Ja.
Und viele Medien haben das gemacht, wir ganz sicher auch. Aber ganz klar nochmal, ganz große Lanze für den Journalismus an alle da draußen, lest Produkte, die von ordentlichen Journalisten gemacht sind. Und Journalistinnen natürlich.
Ich würde die Lanze gerne noch mitbrechen, weil ich es wichtig finde, dass immer ein Adressat hinter der Message steht, ja, den ich nachvollziehen kann. Das ist quasi ein Qualitätsmerkmal. Wenn ich mit dem Thema nicht einverstanden bin, ich weiß, an wen ich mich wenden kann, ich kann einen Leserbrief schreiben, ich kann meine eigenen Gedanken einbringen und das ist das halt. Also ich habe eine verifizierte Quelle. Unterscheidet es von vielen digitalen Quellen, ja, die nicht verifiziert sind.
Und ich glaube, wichtig ist es auch, und das macht ihr ja, nicht den Adressaten nach dem Mund zu schreiben und nach dem Mund zu reden. So, das gibt ja auch genug Beispiele auch in der Presse, die genau das schreiben, was ihre Leserinnen oder Hörerinnen und Hörer hören und lesen wollen. Da geht ja eine gewisse Verantwortung auch mit einher. Und das ist ja für euch sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz das Thema gestreift. Wie reagieren die Unternehmen, deren Produkte ihr testet? Ich finde es ganz schön, bei euch im Heft habt ihr eine Seite, die genau das auch aufgreift. Ich lese es mal ganz kurz vor. Ökotest wirkt. Die einen verklagen uns, die anderen verbessern ihre Produkte. Hier erfahrt ihr, was unsere Produkte bewirken und wie die Hersteller darauf reagieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das zeigt ja auch wieder, wie transparent ihr das macht. So, das heißt, ihr redet, so wie ich es gerade gesagt habe, nicht irgendwelchen Herstellern nach dem Mund, sondern ihr geht da rein, wo es auch weh tut. Und das ja nicht, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, nicht um diese Hersteller an den Pranger zu stellen, sondern ja in den Diskurs zu gehen und vielleicht auf was hinzuweisen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ja, es gibt die Reaktionen, die uns verklagen. Dann gibt es aber auch die Reaktionen der Unternehmen, die sagen, ja, danke, wir haben jetzt mal unser Produktionsverfahren umgestellt, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ihr da was festgestellt habt. Wenn man das mal so austarieren würde, was passiert häufiger bei euch? Eher so die, die sagen, ey, das glauben wir jetzt nicht, was ihr da geschrieben habt. Oder sagen, danke für den Hinweis, wir gucken uns das mal an.
Ich glaube, das ist schon recht ausgeglichen.
Ja.
Also manchmal hast du ja auch so eine Wahrnehmung, dass manche Vorgänge sich fünfmal so intensiv anfühlen wie andere. Aber ich würde schon sagen, dass man da auch schon ein positives Signal setzen muss, dass echt viele darauf eingehen. Das muss ja nicht immer direkt eine Änderung des Produkts sein, aber dass ein Dialog entsteht, dass Diskussionen entstehen, dass auch gesellschaftliche Diskussionen entstehen. Also ich bin da schon echt positiv, dass man schon merkt, dass man in dem Land mit so einer Idee wie Ökotest auch was bewegen kann und dass da sozusagen auch die Hersteller nicht einfach immer nur sauer sind oder klagen oder so. Also ich bin da echt positiv. Aber wie gesagt, die Bandbreite ist groß und wird schon auch mal finster dann am Horizont.
Also wovon ich ja fest überzeugt bin, ist ja auch, dass ich glaube, dass die Arbeit, die man, also ich glaube, man muss diesen Fokus, den man einnimmt, ne? Also wir testen ja nicht, Unternehmen zu ärgern, sondern den Verbraucher zu schützen. Und wenn man das verstanden hat, glaube ich, das ist man ja als Unternehmen dann wahrscheinlich eher in einer subjektiven Sicht, ja, dann sollte man sowas als konstruktive Unterstützung sein Produkt zu verändern. Was passiert denn jetzt, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, ich habe verstanden, ich habe Schadstoffe in meinem Produkt, die da eigentlich nicht reingehören. Ihr habt das analysiert, ich fühle mich da nicht erwischt, sondern ich möchte einfach, dass grundsätzlich im Rahmen der Gesetzesgebung ist mein Produkt eigentlich korrekt, aber irgendwie ist es mir doch wichtig, das nochmal zu hinterfragen, die Rezeptur anzupassen. Jetzt kommt jemand und sagt, okay, lieber Ökotest-Verlag, ich habe das aufgegriffen, ich habe verstanden, was ich besser machen kann, ich habe mein Produkt jetzt verbessert. Könnt ihr das irgendwo bitte nochmal in die Benotung mit einfließen lassen? Verändert sich dadurch meine Bewertung besser zum Positiven, ja? Und könnt ihr das kommunizieren? Also gibt es sowas und wie geht ihr denn damit um?
Also zunächst mal, wenn ein Produkt verändert wird und es eine neue Untersuchung bzw. einen neuen Test gibt, dann wird natürlich das veränderte Produkt berücksichtigt. Was man bei uns häufig im Heft findet, ist so eine Nachwirkung, also dass etwas verändert worden ist und dann wird das auch berichtet, dass das so ist. Das ist nur nicht so, du kannst halt dein Produkt nicht einfach so vorbeibringen und uns sagen, ich habe ein viel cooleres Produkt. Ich hab's mal in
die Post gepackt.
Also das ist schon nicht so ganz ohne, sondern es muss tatsächlich da dann auch im Umlauf und im Handel sein und dann gibt es dann eben schon Fälle, dann würden wir das Produkt ganz normal auf dem Handelsweg wieder beziehen. Nur dann ist es ja auch wirklich das echte im Umlauf befindliche Produkt. Und dann ist das ja auch schön. Dann haben wir ja was erreicht, dass die Welt ein bisschen besser geworden ist. Ne? Also das muss man den Unternehmen ja auch wirklich gönnen. Ich freue mich vor allem, wenn ein Unternehmen eine gute Note hat, um Gottes Willen. Ne? Und wenn es sich verbessert oder wenn ein Produkt sich verbessert, ist das toll, weil das dann tatsächlich einfach für alle was besser gemacht hat.
Aber wie sehr ärgert euch das dann im Umkehrschluss, wenn ihr feststellt, okay, jetzt haben wir das Produkt sehr schlecht getestet, mangelhaft mit Schadstoffen, was auch immer. Und vielleicht gibt es in einem Jahr nochmal einen Test dieser Produktreihe und das hat sich überhaupt nicht verändert, so ein Produkt. Inwieweit ärgert ihr euch dann, sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so ein Produkt nach wie vor dem Verbraucher zumutet? Oder muss man einfach sagen, dass den vielen Konsumenten das auch einfach schlichtweg egal ist, was sie konsumieren?
Also, dass dem Konsumenten sein Konsum egal ist, das glaube ich nicht. Und das mit dem Ärgern ist so eine Sache. Ne? Ich meine, manche Dinge, die fallen eher so unter den Begriff schade. Ne? Also, ich bin immer so ein bisschen weg von der ganz großen moralischen Keule, muss ich sagen. Ne? Weil ich finde, Dinge, die man besser machen kann, und wenn die nicht besser sind, dann ist es schade. Aber jetzt sozusagen den emotionalen großen Anwurf, das wäre jetzt meine Sache nicht. Ja. Ist, glaube ich, auch nicht unser Job. Ne? Weil was wir sagen, ist ja eigentlich, Mensch, komm, pass auf, das können wir dir sagen, das haben wir rausgefunden. Und wenn jemand partout sagt, mein Produkt, das will ich aber so haben, alles andere ist mir egal, verkehrsfähig ist es ja und die Menschen kaufen das, dann ist das so. Und wenn es trotzdem gekauft wird, dann gibt es offensichtlich genug Kunden, dann habe ich das, ja, dann ist das, dann muss ich das so hinnehmen. Ja, fände ich dann im Zweifel schade, aber so richtig viel Gefühl.
Ganz kurz mal, aber gab es schon mal so einen Fall, dass ihr irgendwas festgestellt habt und dass dadurch auch so Verkehrsfähigkeit vom Gesetzgeber verändert worden ist aufgrund von euren Erkenntnissen?
Na, ich glaube schon, dass wir oder unsere Redaktion, unsere Testunit, die das dann leistet, dass wir schon immer Themen triggern, die auch am Ende gesellschaftlichen Diskurs ausmachen und dann eben auch zu Veränderungen am Ende führen. Ich hatte vorhin das Thema so Bisphenol angesprochen. Da haben wir schon lange mit diskutiert und da sind auch schon Veränderungen bewirkt worden. Das Thema Mineralöl, was wir vorhin auch andiskutiert haben, das sind alles Dinge, wo wir an einem Diskurs teilnehmen. Wir betreiben jetzt nicht das brutalste Campaigning oder so, aber ich glaube, dass wir da schon die Öffentlichkeit mitbestimmen und dass das am Ende auch für die gesetzgeberische Diskussion Relevanz hat, Relevanz haben muss.
Ja.
Also nicht nur wir, die Stiftung auch, aber das ist ja dann am Ende, bewegst du ja bestimmte Dinge dann doch immer ein paar Millimeter in eine bestimmte Richtung.
Ich finde es total wichtig.
Ja, aber ich wollte noch tatsächlich auf dieses, weil du das vorhin gefragt hast, also wenn ich mich hinterfrage, ja, ich bin vielleicht oftmals zu blauäugig beim Einkauf von Produkten, aber ich komme in dem Moment nicht mehr drum rum, indem ich es irgendwo gelesen habe, dass es nicht gut ist. Ja, also ich muss mir nicht, und das hat sehr schön auch gesagt, ich kann mir nicht jeden Tag über alles, was ich einkaufe, was ich zu mir nehme, welche Klamotten ich anziehe, wo die herkommen, wie die produziert worden sind, dann habe ich nichts anderes mehr im Leben zu tun. Aber der Unterschied ist, glaube ich, wenn Ökotest es schafft, einen Reiz in meinem Kopf zu entfachen, um es mal so zu formulieren, weil sie sagt, ey, das Produkt kann ich dir absolut nicht empfehlen, ja, dann kann ich das mit meiner Gesundheit und will ich das mit meiner Gesundheit nicht mehr vereinbaren. Und dann achte ich da auch aktiv drauf. Also das ist definitiv so. Die Frage ist nur, ich suche jetzt nicht zu jeder Ausgabe, bin ich ehrlich, in Ökotest, was kann ich noch kaufen, was nicht. Aber wenn ich sehe, das sind Dinge des täglichen Lebens, also ich spreche wirklich nur aus meiner Erfahrung, ja, wo ich sage, das sehe ich, das ist ein mangelhaftes, ein ausreichend, in dem Moment ist es von meinem Einkaufszettel verschwunden.
Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich damit beschäftigt und nicht erst, wenn ich was kaufen will, sondern, und das ist ja auch das Schöne bei euch, diese Hintergründe, die ihr liefert und auch Missstände aufdecken. Ich kann mich erinnern, es gab auch mal ein, glaube ich, Thema mit Dosentomaten oder so, wie die aus China nach Italien kommen und dann plötzlich sind es europäisch Bio. Also es ist ja wirklich furchtbar und ich finde einfach wichtig und das ist auch das, was wir in unserem Podcast machen, sich mit Dingen zu beschäftigen und Print, glaube ich, bietet da sehr, sehr viel Gelegenheit und sehr glaubwürdige Gelegenheiten, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und das, glaube ich, das ist das, was für mich auch so wichtig ist.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, aber Serge, du wolltest dazu.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass, naja, im Grunde kannst du nicht wirklich dich an alles immer halten. Es gibt so einen Moment, wo ich mich halt ganz gut dran erinnere, wo ich doch schon früh und bevor ich überhaupt mit Ökotest zu tun hatte, auf Ökotest stärker geachtet habe. Und das ist, wenn du Kinder bekommst.
Genau, das ist ein gutes Stichwort.
Ein Kind ist das Großartigste, was man so tun oder was man tun kann, was man noch erlebt, ist eigentlich eines der letzten großen Abenteuer, was man so hat.
Ja, ein Abenteuer ist gut, ja.
Ich höre schon, ihr wisst, von was ich spreche.
Jo, ja.
Und dieses Abenteuer, das möchte man in Liebe und in Gesundheit und allem großziehen. Und da wirst du besonders sensibel. Mhm. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 50, also ich hoffe, dass es noch viele Jahre kommen, aber ich bei meiner Tochter, die ist jetzt 12, also so ein junges Lebewesen, das möchte man, dass es dem gut geht. Und da achten wir, oder ich zumindest schon, also da hat man schon echt nochmal einen Tacken mehr drauf geachtet. Und da kannst du vielleicht auch mit Erziehung noch einiges richtiger machen. Ne? Also ich bin eine Generation X, die hat, was Ernährungsthemen betrifft, vielleicht nicht den höchsten Standard gesetzt. Aber da kann man jetzt schon mit den eigenen Kindern einiges machen. Und auch was die Tests betrifft, da würde ich dann schon auch gerade als frisch gebackene Eltern, da gucke ich mir dann schon nochmal genauer an, was die richtigen Produkte sind.
Das stimmt.
Und da bin ich ja fest von überzeugt, dass wir da ganz, ganz stark in den Fokus kommen, wenn Menschen Kinder bekommen und auch wenn die auf dem Weg dahin sind. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass es bestimmte Tests gibt, die halt so Dauer abgefragt werden. Mhm. Wir haben einen, da geht es um Vitaminpräparate für Schwangere. Das möchte immer mal wieder, also jeden Monat möchten die Menschen wissen, was wir dazu zu sagen hatten.
Evergreen.
Ja, die verändern sich ja auch, ne?
Und kommen halt auch immer Kinder, jeden Monat ist da was am Werden und das ist auch gut so und da wird halt so ein Test dann wirklich zum Evergreen. Und ja, wer mit Kindern unterwegs ist, den lade ich ganz besonders herzlich ein, bei uns nachzulesen.
Also, mir brennt echt noch eine Frage, Carsten, auf den Nägeln, die wir so...
Lass raus.
Deine persönliche Einschätzung, hast du das Gefühl, wenn ein Phänomen zu einem Massenphänomen wird, dass die Qualität dadurch schlechter wird? Also ich spreche ganz gezielt mal jetzt Bioprodukte. Ja? Bioprodukte sind ein Trend gewesen und ist es dann so, aus eurer Erfahrung heraus, oder vielleicht kann man das gar nicht belegen, wenn dieser Trend dann massentauglich wird und der verbreitet sich bis hin in den letzten Discounter, gibt es eine Verwässerung dann? Werden die Produkte dann schlechter insgesamt, weil alle nur noch gucken, steht Bio drauf, muss gut sein? Oder ist das, und deswegen, da finde ich, spielt Ökotest nämlich immer noch eine wichtige Rolle, ja? Ist Bio immer gleich gut? Ja, weil auch da, du hast das mir in der Tankstelle gesagt, Carsten, ja? Ist kein Bio-Wasser und ist trotzdem gut. Ja, aber umgekehrt auch, sind Produkte, wo Bio draufsteht, immer gleich gut? Was sagen euch eure Erfahrungen? Oder, weil, ist ja nicht selten so, was bringt mir denn das, wenn ich als Landwirt eine Anbaufläche habe, die ich nach Ökozertifizierung quasi dann arbeite, aber drei Felder weiter ist jemand, der sein normales Pestizid drüber fährt halt eben, ja. Das und so, sowas frage ich mich dann halt eben immer, wie viel bringt dann Bio, wenn es in die Masse geht?
Also das Coole an Ökotest ist ja, dass uns der Trend erstmal egal ist, weil du testest das Produkt und egal, was da drauf oder drin steht oder ob da jemand Fanfare und Musik dazu abgespielt hat, es ist, wie es ist, das Ergebnis. Ja. Ob das von einem Discounter kommt oder von einem anderen Hersteller oder Verkäufer, ob das mit X oder Y hergestellt ist, am Ende testet unsere Redaktion im Verlag eisenhart. So. Mhm. Und bewertet auch manche Rahmenbedingungen natürlich. Ne? Also ganz, wie es hergestellt worden ist, spielt natürlich schon eine Rolle, um Gottes Willen. Aber am Ende gibt es halt keinen Bonus für die Frage der Herkunft oder was da drauf klebt und so weiter, ja. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Natürlich gibt es bestimmte Trends, die immer wieder auftauchen, die mögen was verwässern. Ich kann's dir nicht wirklich gut beantworten, aber egal welche Trends und Geschmacksfragen es gerade gibt, der Test wird immer nüchtern, neutral, valid und reliabel sein im Idealfall. Mhm. Und damit hast du immer einen Anhaltspunkt. Mhm. Egal welche, darf man das sagen, Sau durchs Dorf getrieben wird. Ne? Also ich egal glaub,
wie. Wir kommen vom Land. Das passt.
Ja. Ja. Dann sind wir schon bei der Zukunft.
Sind wir schon bei der Zukunft. Ja, wir haben über 40 Jahre Tradition gesprochen, 40 Jahre Weiterentwicklung. Wie wird sich deiner Meinung nach Testmethodik bei Ökotest so ein Stück weit verändern? Ich tut mir leid, ich nehme die nächste Frage gleich noch dazu. Also Stichwort KI, ne? Mega Hype, alle reden von KI. Hm. Wenn es Seminare gibt, wo auch nur KI irgendwo steht, sind die brechend voll. Und ich bin mir sicher, dass KI in der Zukunft ganz viel Gutes bewirken wird. Krebserkennung und so weiter und so fort. Was kann KI Gutes für die Ökotests bringen?
Ja, vielleicht zunächst mal zu dem Trend. Das ist irre. Es ist einfach irre, was passiert. Wir haben einen Chief Digital Officer, den Thomas Kösters, der experimentiert auch mit den Damen und Herren bei in der Redaktion das ein oder andere Mal aus. Ne? Das geht schon los in der Generation von Bildern. Das hat jetzt mal mit Ökotest, also das können alle machen, ne? Du, dass du ein Bild entwickeln lässt. Lass mal außen vor, dass da immer eine Urheberrechtsfrage dahinter steht, aber Bilder, Geräusche, Töne, Videos, also da passiert ganz viel. Aber es geht inzwischen auch noch ein ganzes Stück weiter. Wir haben testweise auch mal aus einem Text, also den haben wir auch mal einlesen lassen von der KI. Das klingt fast perfekt, da musst du ganz wenig machen. Zweiter Schritt, wir haben einen eigenen Mini-Podcast draus bauen lassen, meine Herren. Da hat also tatsächlich die KI mit sich selbst über unseren Test diskutiert und das war gar nicht mal so unklug. Du merkst es schon alles noch, aber es geht ja auch so ein bisschen um das, was auch schon geht. Bis hin zu der Frage, ob die KI, wenn sie denn genug Ökotest gelesen hat, ich sage das mal so ganz plastisch, ob die euch dann nicht ganz viele Fragen im Dialog beantworten kann. Auch da gibt es schon Anhaltspunkte für. Also heißt, was technisch möglich ist, ist irre. Wahnsinn. Aber es gibt Fragen. Du musst Fragen haben. Also wer sich hier nicht fragt, was das für Implikationen auch haben kann, der geht da recht blauäugig ran. Die erste Implikation habe ich schon genannt. Also die ganzen Rechtefragen und die Juristen werden richtig schön damit zu tun haben, das alles mal auseinander zu sortieren. Wem gehört eigentlich was? Du kannst ja auch schon Lieder komponieren mit der KI. Ja. Also wem gehört was? Und dann aber die für uns ja noch spannendere Frage, wie gehen wir damit um? Also wir haben ja auch Verantwortung, soziale. Ich möchte keinen Text lesen, der nicht ganz klar als von der KI generiert oder unterstützt ausgezeichnet ja. ist. Und also ich glaube auch, dass ein Mensch da schon immer, immer noch die Hoheit haben muss, denn die KI haut auch einfach mal irgendwelche Fehler rein, dass man da schon gut aufpassen muss. Also wir würden nichts veröffentlichen, was nicht ganz, ganz klar, genauso wie bei der Frage, wie haben wir getestet, auszeichnet, was genau passiert ist.
Ja.
Wir haben bisher auch nichts veröffentlicht, sondern testen und experimentieren, glaube ich, wie alle Medienschaffenden, gucken uns das an und sind fasziniert, was die Technik alles kann.
Marc schaut mich an. Bei dem Thema KI haben wir auch nicht unterschiedliche Meinungen, aber ich habe da mehr Sorgen, glaube ich, als der Marc, was das Thema KI angeht. Wir müssen aber jetzt auch nicht damit rechnen, dass wir demnächst KI-generierte Ökotests auf dem Tisch haben werden.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein paar spannende Experimente gibt, mit denen wir vielleicht auch mal rausgehen. Aber ich glaube, der Grundstoff, was Ökotest ist, das werden Menschen machen. Wie wir das dann immer wieder verarbeiten und ob du nicht mal einen Ökotest-digitalen Assistentin oder einen Assistenten bekommen kannst, der sagt, Mensch, bei allem, was wir bei Ökotest jemals rausgefunden haben, ist das und das. Das mag alles sein.
Geile Geschäftsidee.
Das ist ja auch cool. Ja, klar.
Ich lade meinen Einkaufszettel hoch und Ökotest sagt mir, welche Produkte davon getestet wurden. Und
ich glaube, dass du aber wirklich, dass wir alle bald...
Ist das schon KI? Das ist doch einfach nur, das ist doch keine KI, oder?
Wenn du deinen Einkaufszettel hochlädst und die KI prüft ganz genau.
Datenbankabfrage.
Ja, da kannst du dir mal eine Datenbank angucken, die das leisten soll. Das
mache ich da für dich sogar noch.
Ja, das machst du, ja, das stimmt. Ich brauche sowas nicht, ich habe ja dich.
Also ich glaube, dass wir alle bald einen digitalen, also ganz privat und persönlich, so eine Art digitalen Assistenten haben. Mhm. Und da kannst du dann Features draufladen, die dir verschiedene Menschen oder Anbieter anbieten und die KI hat dann extra Features und dann kann die bestimmte Dinge. Und diesen Assistenten, der wird einen Namen bekommen und dann haben wir alle unseren kleinen, ja,
finde ich gut.
Fred.
Fred, find ich, der, Fred ist auch mega.
Und der unterstützt uns dann. Und das ist nicht ganz ohne, ne? Weil ja, du bist halt ein Stück weit fremdgesteuert, wenn wir alle nutzen ja heute schon viele technische Assistenzdinge. Aber jetzt wird's halt auch ganz schön persönlich, ne? Wenn da also jemand so ein digitales Etwas mit dich die ganze Zeit begleitet und voll den Einfluss auf dich hat. Also da sind, wie gesagt, die Technik ist, es gibt herausragende, spannende Dinge, aber das ist nicht ganz ohne, was da
gerade passiert. Ja, das denke ich auch. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter in der Zukunft. Gehen wir nochmal auf die Gegenwart und die nähere Zukunft. Wir haben es gesagt, wir sind im Jubiläumsjahr von der Ökotest. Auf was freuen wir uns in dem Jubiläumsjahr? Kannst du da schon mal einen Einblick für unsere Leserinnen und Leser und für unsere Hörerinnen und Hörer geben? Worauf können wir uns freuen? testmäßig vielleicht auch irgendwas Besonderes, was ihr dafür dieses Jahr euch noch vorgenommen habt?
Ja, während wir hier sitzen, wird die Jubiläumsausgabe gedruckt. Das wird ein ziemlich breit angelegtes, spannendes Produkt.
Okay.
Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, sonst kriege ich, glaube ich, Ärger. Aber es tauchen Dinge auf, die zu Anfangszeiten, glaube ich, schon mal ins Visier der Tester geraten sind.
Okay.
Das Heft wird richtig schön Volumen haben, bisschen auch die Geschichte von Ökotest aufarbeiten. Also da würde ich mich jetzt schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es ist ein richtig schöner Klopper mit richtig viel Liebe und auch Stoff drin. Und unsere Chefredaktion, die Bianca Puff und Cordula Postdorf, haben da, glaube ich, alle Liebe reingelegt mit dem Team, die man da reinlegen kann. Also das wäre so die erste Empfehlung. Kommt am 27. in den Handel. Ja, und während wir sitzen, wird sie, glaube ich, gerade gedruckt. Und ich hoffe, cool. Es klappt alles.
Cool. Was hast du persönlich für eine Vision noch mit Ökotest?
Ich wünsche mir, vorhin habe ich das so nebenbei gesagt und war von meinem eigenen Zitat ein bisschen ergriffen, soll man jetzt oft haben, war aber so.
Das kennt Marc auch. Ja.
Also Verbraucherschutz für alle eigentlich, ne? Also dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren, wir werden diese Weiterentwicklung an Kommunikationskanälen, das wird weitergehen, ne? Du kannst ja heute Informationen auf ganz vielen Wegen verbreiten. Der breiteste Weg ist bei uns tatsächlich noch immer Print. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir mit Print weiterhin alle viel Spaß haben. Ich meine, ich habe es gerne in der Hand, das Heft.
Ja.
Und die Tageszeitung auch und diesen Geruch von bedrucktem Papier. Wer da so einen kleinen Fetisch hat wie ich, der mag es einfach. Aber dann gibt's halt die Momente, wo du dann auch was über Newsletter bekommen kannst, wo du einen Download machst, wo es eine Aktualisierung gibt, wo du in Social Media auch einen Kanal verfolgen kannst. Also diese ganze Breite, die wird weiter wachsen. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, dass wir auch momentan sehr erfolgreichen Newsletter, da darf durchaus noch der ein oder andere spezielle Newsletter dazukommen. Bei uns wird es noch Plus-Inhalte geben in nächster Zeit. Also wir haben auch viele Inhalte, Magazin-Inhalte, die noch nicht auf der Webseite sind. Also da darf man sich, glaube ich, in den nächsten Jahren drauf freuen. Und wir hatten es vorhin schon mal diskutiert, dass wir, naja, vielleicht mit dem ein oder anderen Test überraschen werden, den es früher noch nicht gab. Also glaube, wir werden noch ein bisschen wachsen in den nächsten Jahren und das soll man uns ruhig mal beobachten. Es lohnt sich. Es lohnt sich.
Bevor Carsten hier die Messer jetzt gleich schließt, eine abschließende Frage, wenn man das überhaupt beantworten kann, aber ich stelle sie trotzdem mal. Für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher und Hörerinnen und Hörer, wie trifft man grundsätzlich bessere Kaufentscheidungen im Alltag? Kann man das beantworten, Serge?
Ja, das hängt immer ganz davon ab, was eigentlich die Zielsetzung ist, ne? So ein bisschen, um mal so die Rational Choice zu bedienen, ne? Je nachdem, was du erreichen möchtest, musst du eben auch einkaufen. Und dazu geben wir Anhaltspunkte. Aber wenn jemand sagt, ich will einfach nur Geld sparen, mir ist das Produkt egal, muss er auf die Preise gucken. Wenn er sagt, ich orientiere mich an dem, was jetzt Ökotest so festgelegt hat, dann darf er beim einen oder anderen Produkt durchaus darauf achten, was wir dazu gesagt haben. Aber so normative Fragen wie richtig und falsch, die sind halt immer schwer zu beantworten. Ne? Also wir hatten es vorhin mit dem Thema Kinder. Wenn ich für mein Kind gute Produkte kaufen will, dann ist das halt was anderes, als wenn ich sage, völlig egal, Hauptsache es kostet nichts. Und dann gibt's halt wieder welche, die kaufen einfach nur, um hip zu sein, die coolsten Produkte, weil es die ganze Nachbarschaft auch hat. Also muss schon jeder selbst wissen, den großen Universalschlüssel wird es nicht geben. Ich mach's eigentlich so, wie wir es vorhin schon mal geschildert haben, ich gucke schon ab und zu. Und ich finde es schon schön zu wissen, dass ich vielleicht ein Produkt gekauft habe, was für mein Kind gesund ist, für mich gesund ist, was vielleicht auch für die Menschheit ein bisschen besser ist als ein anderes. Und dann gibt's halt auch Tage, da kauft man einfach mal, weil man nur noch eine halbe Stunde hat, irgendwas ein. Ich glaube, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, aber ein bisschen besser zu werden. Das könnte uns allen ganz gut zu Gesicht stehen.
Weißt du was, Marc? Ich glaube, dem muss oder will oder kann ich gar nicht mehr hinzufügen. Das war im Prinzip das beste Schlusswort, was man
auf Punkt, ne?
Was man bringen kann. Alles andere wäre jetzt nur noch Quatsch.
Ja. Aber du kannst dich bei unserem Gast noch bedanken.
Das mache ich sowieso. Ich bedanke mich auch bei dir, Marc, dass wir uns heute mal nicht so gestritten haben. Ich glaube, es war in der Tankstelle schon schlimm genug. Deswegen freue ich mich, dass wir da so sachlich mal sprechen konnten.
Verbot? Haben wir nicht
gekriegt? Nein, ich glaube nicht. Lieber Serge, das war ein ganz tolles Gespräch. Wir haben echt richtig tolle Einblicke in euer Magazin, in eure Arbeit, in das, was ihr tut, für uns tut, kann man ja so sagen. Ja? Ja. Ganz großartig. Und wir wissen, beim Thema Schokoladenaufstrich kriegt man dich nicht über die Ökotest. Und da ist dann wahrscheinlich eher einfach die Leidenschaft und die Sucht im Vordergrund.
Hierzu habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, danke klar. Aber, dass ich hier sein durfte.
Also lieber Serge, ganz, ganz vielen, vielen herzlichen Dank. Marc, magst du auch noch Danke sagen eben?
Ja, danke Serge.
Okay. Was soll
ich, jetzt? Ich sollte das auch nicht mehr in die Länge ziehen. Jetzt verbesserst du das gute Schlusswort.
Genau, also, und ihr da draußen, denkt immer dran. Print is not dead.